Denn irgendwo in Europa muss ja dann auch diese Neubaustrecke liegen. Man kann durchaus sagen, ich bin ein Kind der Lärmsanierung. In den Austausch gehen, wir bekommen häufig sehr, sehr wertvolle Anregungen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres ULA-Podcasts. Theresa und ich haben heute unser Tonstudio in Augsburg verlassen. Wir haben uns auf den Weg gemacht nach München, genauer gesagt in die Marsstraße, zu einem anderen Großprojekt der Bahn. Wir sind bei der ABS 38, der Ausbaustrecke 38. Und ich muss sagen, dass es sich für mich persönlich heute wie ein bisschen nach Hause kommen anfühlt. Ich war nämlich im Kommunikationsteam für 1,5 Jahre als Werkstudentin, bevor ich zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg gekommen bin. Und wir sind natürlich jetzt nicht alleine hier. Bei uns ist Alexander Pawlik, der Gesamtprojektleiter der ABS 38. Alexander, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und auch danke, dass du zu Gast bist bei unserem Podcast.
Ja, vielen Dank und schön, dass ihr heute im leider verregneten München seid, aber das hört man natürlich nicht und sieht es auch nicht. Deshalb von meiner Seite, mein Name ist Alexander Pawlik, ich bin der Gesamtprojektleiter der ABS 38 und Dagelfinger und Toderinger Kurve, einem Ausbauprojekt gerade der ABS 38 von München, Markt Schwaben, Mühldorf nach Freilassing und bis nach Burghausen und eines der wichtigsten Projekte in der Region von Südostbayern. 145 Kilometer Länge, ja, wir planen dort den zweigleisigen Ausbau, eine Geschwindigkeitserhöhung, eine komplette Elektrifizierung und vor allem auch eine Digitalisierung mit neuer Stellwerkstechnik und Barrierefreiheit an über 19 Bahnhöfen. Und ich freue mich, dass wir heute ins Gespräch kommen. Herzlich willkommen nochmal.
Ja, vielen Dank.
Und wir freuen uns auch. Das waren auf jeden Fall schon mal sehr viele Infos. Da ist auf jeden Fall was geboten. So, wir haben vorher schon mal gesagt, es ist eigentlich unser Nachbarprojekt. Es liegt nämlich auch auf dem TEN-Korridor von Paris-Budapest. Alex, vielleicht könntest du ein bisschen erklären, was ist der TEN-Korridor und warum ist auch diese Magistrale für Europa so wichtig für die Region?
Ja, TEN ist deshalb so wichtig, weil wir leben mitten in Europa. Die verschiedenen Länder sind verbunden, die Städte miteinander und die Hauptabfuhrstrecken für Personen oder auch für Güterverkehre, die werden eben genau als TEN-Korridore dann bezeichnet. Wir liegen hier auf dem Korridor zwischen Paris und Budapest, einer wichtigen Magistrale. Es gibt verschiedene TEN-Korridore in Europa und viele verschneiden sich auch in verschiedenen Städten, wie auch in Frankfurt, aber vor allem in München kommen ja mehrere TEN-Korridore zusammen. Und für mich ist es deshalb so wichtig, nicht nur, dass Europa verbunden wird, sondern die Städte untereinander. Und das ist, denke ich, jetzt gerade in einem vereinten Europa unglaublich wichtig und auch zukunftsfähig für die Zukunft.
Ja, jetzt gibt es halt schon auch viele Bürgerinnen und Bürger, die sagen, was bringt es mir jetzt, wenn das Großprojekt kommt, ich möchte damit ja nicht nach Paris fahren. Was könntest du denen Personen an die Hand geben? Warum profitieren sie trotzdem von dem Projekt?
Ja, erstmal bauen wir das natürlich für alle hier in Europa. Und jeder möchte, egal wo er hinreisen will oder auch Waren bestellen möchte, die möglichst schnell entweder selber erreichen oder schnell geliefert bekommen. Und dieses Verkehrswegenetz weg von der Autobahn hin eben zur Eisenbahninfrastruktur, das ist, glaube ich, genau das Wichtige hier. Wir wollen ja alle zukunftsfähig reisen, das heißt ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Und das ist aus meiner Sicht die Zukunft, nämlich die Bahn.
Ganz richtig. Jetzt wollten wir vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal kurz TEN erklären. Wir lieben ja immer unsere Abkürzungen bei der Bahn. Das sind die transeuropäischen Netze, richtig?
Genau.
Sehr gut, nur um das nochmal klarzustellen. Ja, warum sind denn generell, Alex, Großprojekte wie die unseren eigentlich so wichtig für Bayern und auch für die jeweiligen Regionen? Kannst du uns dazu was sagen?
Klar, denn wir sind ein reines Transitland. Man merkt es in den Sommerferien auf der Autobahn, aber eben auch die Eisenbahnstrecken in Bayern, die laufen viele radial auf München zu. Wir haben wenige tangierende Strecken in Bayern, aber jeder kennt ja die Hauptabfuhrstrecken. Gerade wenn man aus im Bereich Frankfurt oder Würzburg kommt, gibt es ja zwei große Hauptabfuhrstrecken durch Bayern. Einmal über Regensburg nach Passau und Richtung Österreich runter. Und die andere verläuft natürlich dann auch von Würzburg runter über Treuchtling, München und dann Salzburg und Freilassing und Kufstein.
Dann würden wir nochmal auf unser Projekt auch zu sprechen kommen. Das Bahnprojekt Ulm-Augsburg enthält ja Ausbau- und Neubauabschnitte. Kannst du irgendwie zusammenfassen, welche unterschiedlichen Herausforderungen du siehst bei einer Neubaustrecke und auch bei einer Ausbaustrecke, wie es die ABS 38 ist?
Genau, ich fange mal mit der ABS 38 an.
Gerne.
Wir bewegen uns im Streckennetz bei der ABS 38 auf dem Ist-Infrastrukturzustand von 1908. Mhm. Fast unverändert, eingleisig, nicht elektrifiziert, von Markt Schwaben über Mühldorf nach Burghausen und von Mühldorf über Tüßlingen bis nach Freilassing. Das heißt, seit deutlich über 100 Jahren existiert bereits diese Strecke. Man könnte auch sagen, dass Mühldorf selber eine Eisenbahnstadt ist und war und deshalb auch das Projekt und die ganzen Kommunen, auch Anrainerkommunen, auch nach über 20 Jahren Planungstätigkeit immer noch geschlossen unterstützen. Und das ist ein ganz toller Rückhalt. Das heißt, die kennen die vorhandene Eisenbahninfrastruktur, sind damit selber auch aufgewachsen und groß geworden. Und die zentrale Herausforderung ist natürlich jetzt gerade bei einer Ausbaustrecke, Konsens bzw. die Unterstützung zu erhalten, wenn man aus einem Gleis zwei Gleise macht und elektrifiziert und schneller natürlich fahren möchte. Und eine ganz andere Herausforderung ist, wenn man eine Neubaustrecke hat. Mhm. Neubau heißt, da existierte vorher bis dato eben keine Strecke dort. Und ich glaube, da muss man erstmal auch im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur Land gewinnen, sondern die Bevölkerung gewinnen, dass die Akzeptanz hoch ist, dass ein neuer Verkehrsweg über den TEN-Korridor auch genau vor ihrer Haustür stattfinden wird. Dass aber eigentlich fast alle profitieren, ob nah oder fern oder direkt oder indirekt, und das Projekt unterstützen. Denn irgendwo in Europa muss ja dann auch diese Neubaustrecke liegen. Mhm. Und meistens verbinden eben Neubaustrecken zwei Städte. Und die gerade Linie ist meistens eine Gerade. Ja, in diesem Fall natürlich wird man rechts und links davon abweichen. Aber die Streckenführung ist, glaube ich, das zentrale Kernstück in der nahen Zukunft auch für Augsburg-Ulm. Dort die richtige Lösung zu finden und Akzeptanz in der Bevölkerung.
Sind wir dran, ja.
Ja, also das sind auf jeden Fall schon mit Gemeinsamkeiten, auch von unserem Großprojekt. Das seid ihr in dem Projekt schon ein bisschen weiter. Also ihr habt schon viel mehr Mitarbeiter. Es sind fast 6-mal so viele Mitarbeitende wie bei uns im Projekt und auch mehr Streckenkilometer im Bestand. Welche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten gibt es da derzeit, die sehr signifikant sind zwischen den beiden Projekten?
Also unterschiedlich ist natürlich die Leistungsphase. Ihr bewegt euch in der frühen Leistungsphase wie in der Leistungsphase 3, 4, also Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Wir selber haben eine Planungshistorie, die schon bis in die Mitte der 1985er Jahre reicht. Das nicht unbedingt mustergültig und wir wollen ja wesentlich schneller solche bedeutenden Infrastrukturprojekte umsetzen. Aber wir haben alle Schritte ja zum Teil mehrmals gemacht und normalerweise sollte man die in schneller Abfolge schnell einmal machen, hintereinander. Und ich glaube, das ist dann auch die Gemeinsamkeit, beziehungsweise wo man sich orientieren sollte, dass Augsburg-Ulm ja nicht in die Überplanung von Varianten kommt, beziehungsweise eine schnelle Variantenentscheidung bekommt, wo soll die Neubaustrecke hin, und dann alle Leistungsphasen möglichst schnell durchgehen. So schafft man dann auch wieder Akzeptanz in der Bevölkerung, die eben ja vielleicht auch ungeduldig werden, wenn 10 oder 20 Jahre mit Planungstätigkeit vergehen. Genau das sollte man nicht tun. Und ja, vielleicht zu meiner Mitarbeiterstärke, mit fortschreitender Leistungsphase braucht man natürlich immer mehr Mitarbeiter. Wir treten jetzt gerade in diesem Jahr in eine ganz wichtige Phase ein, nämlich wir gehen das erste Mal in die Offenlage, also einen Erörterungstermin. Und damit bewegen wir uns wirklich direkt in der Bevölkerung, in der Kommune, gehen in die Außenwirkung und freuen uns, wenn die Einwände bzw. die Stellungnahmen zu unserem Planrechtsverfahren dann kommt. Darauf werden wir auch erwidern und dann in einem Erörterungstermin uns auseinandersetzen und auch eine gute Lösung finden. Da bin ich zuversichtlich. Und den Schritt habt ihr aber noch vor euch.
Das stimmt, ja. Jetzt hast du ja schon einen Meilenstein angesprochen. Welche weiteren Meilensteine stehen für euch dieses Jahr an?
Ja, wir haben zwei Schwerpunkte. Das eine ist im Planungsabschnitt 03 zwischen Tüßling und Freilassing. Wollen wir in allen Kommunen die Entwurfsplanung vorstellen. Die ist jetzt so weit gediehen, dass wir da wirklich Detailpläne zeigen können, auch wie das baulich ausschauen wird. Und der zweite Schwerpunkt wird noch die Einleitung weiterer 3 Planrechtsverfahren sein und beim Eisenbahnbundesamt. Und da sind wir sehr gespannt, wie dort auch die Öffentlichkeit dann darauf reagieren wird. Wie gesagt, den ersten haben wir schon eingeleitet. Jetzt kommen noch weitere 3 in diesem Jahr.
Da geht auf jeden Fall sehr viel vorwärts. So, jetzt habe ich echt noch einen Themenwechsel. Du bist ein Schallexperte und du bist auch schon alter Hase bei der Bahn. Ist das richtig so?
Ja, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, denn also ich bin jetzt seit 21 Jahren bei der Bahn, bin Bauingenieur habe an der TU München studiert, auch wenn man es vielleicht nicht gleich hört, auch ein Urbayer, also ein Urmünchner. Aber ich bin viel rumgekommen in Deutschland, auch bei der Bahn. Ich bin direkt nach dem Studium zur Bahn gegangen, damals nach Frankfurt am Main. Und so nach 2-3 Jahren, 2005, 2006 war das, hat mich damals das Projekt Fieber gepackt, weil ich gesagt habe, nur Overhead und nur technisches Controlling, Risikomanagement, das ist es nicht. Ich brauche nur noch diesen Pulsschlag. Den habe ich damals in der Lärmsanierung gefunden und wir haben Brücken, auch Lärmschutzwände, vor allem mit natürlich Schwerpunkt gebaut. Und das, was ich dort vollzogen habe, man kann durchaus sagen, ich bin ein Kind der Lärmsanierung. Also ich habe dort als junger Ingenieur mit 2,5 Jahren Berufserfahrung angefangen. War in Summe ja über 10 Jahre mit dabei, vom jungen Ingenieur bis dann zum Gesamtprojektleiter ab 2016 mit Sitz in Köln, der bundesweiten Lärmsanierung, einem der letzten Dinosaurierprojekte in Deutschland, darf man nicht vergessen, es gab ja, 2-3 andere noch, aber was noch weit reichen wird und ja der Grundsatz erstmal von der Lärmsanierung ist, dass wir uns um alle die Strecken bei der Deutschen Bahn kümmern. Es gibt das Lärmsanierungsprogramm bei der Straße und bei der Schiene. Und bei der Schiene ist es so, dass wir das Lärmsanierungsprogramm, den Projektauftrag haben, überall dort, wo wir keine bauliche Änderung haben, also im Bestand sind. Und aber ein und derselbe Güterzug oder Fernverkehrszug durch eine Ortsdurchfahrt fährt, die keine bauliche Änderung hatte und 2 Kilometer weiter auf dem gleichen Gleis eine bauliche Veränderung hatte, dass auch die von Lärmschutz profitieren können. Also ein ganz wichtiger Schritt. Und das ist jetzt genau die Abgrenzung zur Lärmvorsorge. Dort haben wir eine bauliche Änderung, also eine Ausbau- oder eine Neubaumaßnahme. Da gelten dann gesetzliche Richtwerte, die wir einhalten müssen. Und wir bauen vornehmlich dann auch natürlich Lärmschutzwände oder ja die passiven Maßnahmen, nämlich Lärmschutzlüfter und Lärmschutzfenster. Und ich freue mich, nachdem ich so lange über ein Jahrzehnt dort auch tätig war, dass die Akzeptanz weiterhin ungebrochen hoch ist. Aber nicht um jeden Preis, das hat man auch gemerkt in den letzten Jahren. Die Gestaltung von Lärmschutzwänden hat zum Beispiel an Relevanz gewonnen und wir können nicht einfach nur Lärmschutzwände bauen, egal wie hoch und wie lang, sondern wir müssen sie auch gut gestalten und ins Ortsbild einfügen. Und dann haben wir die Bevölkerung auch wieder im Rücken und unterstützen uns.
Das war ein sehr gutes Stichwort, die Unterstützung der Öffentlichkeit, auch die Akzeptanz. Du hast es vorhin schon öfter erwähnt. Was macht ihr denn da konkret im Projekt, um die zu gewinnen, zu festigen? Wie gewinnt ihr die Öffentlichkeit für euch und für euer Projekt?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Nähe zu zeigen und Offenheit. Und das war jetzt in den letzten 2,5-3 Jahren auch für das Projekt sehr schwierig zu Corona-Zeiten. Wir sind, glaube ich, alle froh, dass Corona da vorbei ist. Wir öffnen wieder unseren Infocenter und freuen uns auch natürlich, dass wir dort gute Resonanz bekommen. Aber das viel Wichtigere ist, dass wir wieder mit den Bürgern und vor allem den Kommunen, mit den Bürgermeistern und Landräten in Kontakt sind und zwar wirklich in stetigen Kontakt. Und wenn wir Themen und Planungen haben, dass wir die vor Ort, nicht virtuell, sondern wirklich vor Ort vorstellen, in den Austausch gehen. Wir bekommen häufig sehr, sehr wertvolle Anregungen. Die können wir dann wiederum zum richtigen Zeitpunkt auch in die Planung einfließen lassen. Aber viel wichtiger ist es, den zwischenmenschlichen Kontakt und auch eben zu zeigen, das ist ja bei der Bahn auch kein Geheimnis. Wir haben ein sehr strenges Richtlinienwerk. Wir haben auch enge Vorgaben vom Bund, nach denen wir planen müssen. Und nicht alle Wünsche können wir immer erfüllen. Und ich glaube, genau diesen Spannungsbogen zu erklären, warum manches nicht geht oder manches vielleicht doch geht, aber wir müssen uns miteinander austauschen und annähern, das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept, was auch mein Team hier vorantreibt. Und deshalb gehen wir gerne auch auf Öffentlichkeitsveranstaltungen, auch wenn es manchmal ja mit bis zu 500 Leuten ein bisschen turbulent ist. Ja, also kann man durchaus sagen. Aber wir sind da immer schon gut wieder rausgekommen und wir freuen uns immer, wenn wir sachlich und korrekt dort auch diskutieren können und uns Punkte mitnehmen. Und das ist, glaube ich, der wertschätzende Umgang dann auch mit der Bevölkerung und mit der Kommune und die geben das uns auch zurück. Also da freue ich mich immer und da wollen wir noch stärker jetzt in 23 und 24 sein, weil wir, wie gesagt, in den Planrechtsverfahren jetzt in die Offenlage gehen und damit sind wir in der Öffentlichkeit.
Hört sich sehr gut an. Es ist ganz viel Empathie und Zuhören nötig und ich glaube, da geben wir alle in den Projekten unser Bestes, denke ich. Und das Infocenter hast du angesprochen. Auch sehr spannend, noch ein Unterschied zu unseren Projekten. Ihr habt euer Infocenter in Mühldorf, das auch sehr, sehr schön ist. An dieser Stelle für alle, die mehr wissen wollen über euer Projekt. Wir haben unser Infomobil, mit dem wir eben mal hier, mal da unterwegs sind. Du hast erzählt, du bist jetzt seit mehr als einem Jahr, bist du Gesamtprojektleiter hier bei der ABS 38. Verrätst du uns, was dir am besten gefällt an deinem Job? Was magst du am liebsten?
Also ich fange erstmal mit meinem Team an. Das hat einen unglaublich tollen Team-Spirit und Zusammenhalt und den habe ich von der ersten Minute und Sekunde an hier gespürt. Und das ist auch mein Antrieb, nicht nur jeden Tag für ein Projekt einzustehen, was wirklich ja gemeinwohlorientiert ist, also sinnvoll ist in der Projektumsetzung, nicht nur für die Region oder für die Menschen und die Natur, sondern vor allem ja für uns selber als Gesellschaft. Das ist der Antriebsmotor und natürlich verbunden jetzt mit dem Team, was sich voll einsetzt. Mein Team besteht aktuell aus ja, knapp 100 Mitarbeitern aus 21 Nationen. Alleine wow. Das ist schon eine Herausforderung manchmal. Cool. Das meistern wir aber gut. Und wir sind auch jung und alt. Also die Homogenität eines Teams bestimmt sich ja daraus immer auch, indem man nicht nur ganz junge Leute haben oder ganz sehr alte und berufserfahrene haben, sondern einfach guten, breiten Mix. Und das ist etwas, glaube ich, das ist auch ein Erfolgsrezept, wo ich mich freue und das können wir weiter aufbauen und das Projekt weiter vorantreiben.
Sehr schön. Ja, und wenn man jetzt wirklich so ein Riesenteam hat, wie sieht da so ein typischer Arbeitstag aus bei einem Gesamtprojektleiter? Irgendwie muss man das Team ja beisammenhalten.
Das ist eine spannende Frage. Da kann ich nur, jetzt wäre schön, wenn ich meinen Sohn dabei hätte. Der war nämlich vor ein paar Wochen hier und der war 1-2 Tage hier und am Abend hat er mich gefragt, jetzt verstehe ich endlich, was du den ganzen Tag machst hier. Und zwar den ganzen Tag reden, reden, reden. Das fängt in der Früh natürlich früh an. Man hat unglaublich viele Aufgaben, Verantwortung natürlich auch, aber man muss viele Entscheidungen treffen. Ja. Und die Entscheidungen kann man ja nur treffen, wenn man sich vorher unterhalten hat, das Für und Wider abgewogen hat und dann, wie gesagt, auch im Team und dann als Gesamtprojektleiter eine Entscheidung trifft, die hoffentlich auch im Sinne des Projekterfolges dann ist. Und das haben wir uns dieses Jahr auch zur Maxime gemacht. Alle Tätigkeiten und Entscheidungen, die wir machen, im Projektfokus muss es stehen und für das Projekt förderlich. Es hört sich so einfach an, ist es manchmal aber gar nicht, weil durchaus manche Projektinteressen entgegensprechen und nicht der kürzeste Weg, der Idealweg nämlich zum Ziel ist, sondern manchmal ist ein kleiner Umweg rechts oder links auch für das Projekt dienlich. Ja, und das gehen wir aktiv an. Und dementsprechend, ja, mein Arbeitstag beginnt früh, endet spät, aber das macht mir nichts aus. Das ist auch mein Antrieb. Es macht einfach Spaß.
Danke für den Einblick.
Das ist auf jeden Fall die Hauptsache.
Dann kommen wir auch schon zum Schluss, Theresa.
Ja, wie immer die letzte Frage, nichts Neues. Wie würdest du unser BAM-Projekt, also das BAM-Projekt Ulm-Augsburg, mit 3 Stichworten beschreiben?
Sehr gerne. Da habe ich aber ein bisschen erstmal überlegen müssen. Ja. Ui. Nämlich U ist für mich umtriebig im positiven Sinne. Ja. L wie lautstark und A wie ambitioniert.
Und so sind wir beim Namen Ula. So
wow, das haben wir in der Form jetzt auch noch nicht gehört.
Nein.
Cool, da danke.
Passiert doch noch was Neues. Selbst bei der letzten Frage.
Vielen Dank, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere neugierigen Fragen zu beantworten für uns und unsere Hörerinnen und Hörer. Ganz lieben Dank.
Und auch, dass wir hier sein dürfen im schönen München.
Gerne und immer wieder. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Das war ein Podcast vom Bahnprojekt Ulm-Augsburg. Moderation: Theresa Wiesmeier und Andrea Morgenstern. Ton und Technik: Jakob Neumann.